Blindes Vertrauen, der monatliche Podcast der Hessischen Blindenführhundschule Blickpunkt. Mit allen wichtigen Informationen rund um das Thema Blindenführhund.
Hallo und herzlich willkommen.
Hallo Tanja, du überraschst mich. Heute geht es wieder um den Hund. Wir sind auf den Hund gekommen, sozusagen. In der letzten Sendung haben wir so viele Informationen gehabt, das ging alles so ziemlich schnell und wir sind da schon ein bisschen in die Ausbildung von euren Blindenführhunden so eingegangen und da haben sie natürlich für mich so ein paar Fragen gegeben. Also der Hund, das hast du beim letzten Mal erzählt, hat bestimmte Marker, die er erfüllen muss. Okay, ich habe mir gemerkt, er isst gerne, euer Labrador-Retriever. Mhm. Und das kann man auch trainieren, da hat er schon mal einen Vorteil zu mir. Und ja, die Frage ist dann eigentlich so für mich gewesen, wie geht das eigentlich mit der Ausbildung? Jetzt haben wir uns schon drüber unterhalten, ihr kriegt den Hund mit 10 Monaten und dann hast du so ein bisschen um heißen Brei geredet. Was macht ihr eigentlich da konkret? Sagt er dem Hund so, du darfst nur immer am Verkehrsweg in der Wohnung sitzen und liegen, damit der blinde Mensch irgendwie stolpert? Oder wie ist das mit dem Straßenverkehr? Habt ihr da eine große Turnhalle und vielleicht so ein paar Catcars aufgebaut, die da vielleicht noch gefahren werden? So früher wie im Verkehrsunterricht in der Schule, dass da Männchen steht und rot und gelb zeigt oder so und grün vielleicht auch noch mit Zebrastreifen aufgemalt. Wie geht das eigentlich? Das habe ich nicht so richtig verstanden. Und wo sind eure Möglichkeiten in der Ausbildung und wo sind auch Grenzen vielleicht? Also das weiß ich auch nicht. Man kann ja mal alles schönreden, aber es gibt vielleicht auch mal einen Punkt, wo man sagen kann, das ist schwierig. Also was ich auf jeden Fall verstanden habe, ist, wenn die Chemie zwischen eurem Kunden und dem Hund nicht stimmt, dann darf man darüber nachdenken, ob das das richtige Paar ist.
Genau so ist es.
Ja, aber du hast auch so beeindruckend noch gesagt, ja, dass es praktisch dann für den Hund auch ein Paar fürs Leben ist oder für beide, je nachdem, wie man das sehen möchte. Das ist ja eine ganz wichtige Voraussetzung, das muss dann schon stimmen. Und mir ging dann so durch den Kopf, ja, das hat ja auch natürlich, wenn ich mich im Straßenverkehr als blinder Mensch bewege, auch mit Vertrauen zu tun, Sicherheit zu tun. Nur wie kommt ihr da hin? Das ist ja, ich sag mal, ihr bildet aus und dann treffen sich zwei und die kennen sich ja eigentlich nicht. Und ja, wie ist das eigentlich mit den Kommandos? Gibt es da irgendwie einen Rucken und der Hund weiß, aha, jetzt ist das und das? Oder was macht ihr da eigentlich?
Also in der Ausbildung ist es ganz wichtig bei uns so, dass die Hunde im Haus gehalten werden. Die leben ganz normal in unserer Familie mit dabei und lernen im Prinzip das ganz normale Familienleben kennen im Haus. Die wissen sich also im Haus zu benehmen. Die haben ein Kommando, das heißt auf die Decke. Dann gehen sie auf ihre Decke und bleiben dort liegen.
Stopp. Wäre es da nicht viel praktischer, bevor man den Hund da immer auf die Decke steckt, vielleicht einen Zwinger zu bauen und den da reinzuschicken? Dann hat man das Problem ja nicht.
Also das sehen wir natürlich ein bisschen anders, weil ein Hund, der so eine vertrauensvolle Aufgabe mit einem Menschen im Teamarbeit zusammen erfüllen darf, da sind wir der Überzeugung, dass das nur geht, wenn er im Familienverband auch im Haus lebt und dadurch auch eine sehr enge Bindung zu dem Familienmitglied, was er führen soll, aufbauen kann.
Also 24 Stunden.
Genau, so ist es. Und der Hund lernt, an bestimmten Plätzen im Haus hat er seine Liegeplätze und da kann er auch auf Kommando hingeschickt werden und er kann sich natürlich auch im Haus frei bewegen. Das lernt er alles in der Ausbildung. Deshalb sind unsere Hunde auch alle im Haus und nicht in Zwinger untergebracht, damit sie das direkt lernen, wie sie nachher auch leben, genau mit dem Umfeld. Und bei der Ausbildung ist das genau dasselbe. Das heißt, wir haben keine Trainingshalle mit irgendwelchen aufgestellten Hindernissen oder Zebrastreifen oder Ampeln, sondern wir gehen raus ins wirkliche Leben, in den Verkehr und erleben dort alle Situationen, die im Prinzip ein blinder Sehbehinderter nachher auch mit seinem Hund reell erlebt. Das heißt, da laufen mal kleine Kinder im Weg mit dem Ball, dann läuft mal ein anderer Hund vorbei, dann geht auch schon mal eine Katze vorbei, dann sind da Vögel und Tauben und der Hund lernt einfach durch die Ausbildung, wie er entsprechend reagieren soll auf die verschiedenen Reize und dass er sich auf seine Arbeit konzentrieren darf in der Zeit. Diese Ausbildung bei uns läuft so, dass wir die Hunde positiv konditionieren. Das heißt, wir wiederholen jede Übung so häufig, dass der Hund wirklich, das ist wie eine Festplatte, dass es so eingespult ist, dass wenn man zum Beispiel sagt, such Ampel, der Hund wirklich zielgerichtet auf jede Ampel geht, die in der Nähe ist. Und das ist natürlich wichtig auch, deshalb die Mobilität des Blinden. Wenn jetzt im Umkreis von 2 Kilometern keine Ampel zu sehen ist, kann der Hund auch nicht hinführen. Deshalb heißt es ja auch Nahziel, weil der Hund im Bereich in der Nähe das Ziel auch sehen können muss. Und nur wenn er eine Ampel sieht, kann er auch dahin führen, das ist ganz klar.
Kann der Hund sich bemerkbar machen, wenn er keine Ampel sieht? Ich meine, der Blinde sieht es ja nicht. Also nehmen wir mal an, ein Blinder fährt in eine fremde Stadt. Mhm. Und dort gibt es keine Ampel und der Hund kann keine finden. In einer gewohnten Umgebung, okay, verstehe ich das noch. Aber Blinde reisen und ich sag mal, der fährt nach Hamburg oder nach Berlin, München oder sonst was, große Stadt. Und Hund kennt sich nicht aus, Blinder kennt sich nicht aus. Und da weiß der Mann ja auch nicht, wo die nächste Ampel ist.
Das stimmt.
Gibt der Hund dann so ein Zeichen so, ey, hier keine Ampel oder?
Nein. Das sind halt die Grenzen von einem Führhund. Ein Führhund ist kein Navigationsgerät. Das darf man sich auch bewusst machen. Das heißt, wenn sich der Blinde nicht auskennt, da wo er läuft, kennt sich auch der Hund nicht aus und kann den Weg nicht zeigen. Das Mindeste ist, dass der Blinde wirklich den Weg weiß, auch wenn er in einer fremden Stadt ist. Entweder erfragt er sich den Weg und fragt dann auch nach diesen Nahzielen. Wo ist denn jetzt die Ampel? In welcher Entfernung kann ich das meinem Hund sagen? Oder es gibt ja auch mittlerweile Navigationsgeräte für Blinde, die man mit einem Stöpsel im Ohr sich natürlich zu Hilfe nehmen kann. Wobei ich das nicht als dauerhafte Hilfe empfehle, weil man doch, wenn man jetzt mit einem Hund laufen nicht so gewöhnt ist, doch sehr abgelenkt ist durch die Stimme im Ohr. Und man sich mit dem einen Ohr, was man dann noch hat, ja auch noch auf den Verkehr und auf den Hund konzentrieren muss. Und deshalb ist meine Empfehlung, in einer fremden Stadt entweder sich durchfragen und so den Weg erarbeiten oder sich vorher halt eine taktile Karte der Stadt anschauen mit den Fingern und dann weiß ich ja, wo ich hin muss.
Okay, die beiden sind eingespielt. Du hast mir berichtet von Hörzeichen. Bei Hörzeichen, da waren bei mir, hast du gesehen, viele Zeichen in meinem Gesicht, sprich Fragezeichen. Was sind das? Also hören ist okay, auditiv, zeigen ist halt visuell. Kriegt der Hund irgendwie eine Karte vorgehalten, so nach dem Motto, das ist das? Oder was ist unter Hörzeichen zu verstehen?
Hörzeichen sind im Prinzip Kommandos. Kommandos sind Befehle an den Hund, wie zum Beispiel, wenn man zum Hund sagt, sitz, dann muss er sich sofort hinsetzen. Wenn man zum Hund sagt, voran im Vögelschirr, dann läuft er los. Wenn man sagt, stopp, bleibt er stehen. Wenn man sagt rechts, wendet er sich nach rechts.
Wie viele Zeichen gibt es da, Hörzeichen?
Es gibt insgesamt knapp 40 Hörzeichen, unterschiedliche, damit der Blind- und Sehbehinderte seine Ziele anlaufen kann. Und darunter fallen dann auch die Nahziele Suchampel, Suchbank, Suchzebra.
Zebra?
Ja, Zebrastreifen und nicht das Zebra im Zoo.
Okay, ja, schön, dass ich mal nachgefragt habe. Aber ich habe mal gelesen im Internet, ist schon eine Zeit lang her, dass auch einige Hunde in fremden Sprachen ausgebildet werden. Stimmt das?
Das stimmt. Es gibt Hunde, die werden italienisch ausgebildet.
Okay, weil es dann einfacher ist, in eine Pizzeria zu gehen? Oder
nein.
Was hat das für einen Hintergrund?
Nein, der Hintergrund sollte sein, dass nicht jeder fremde Passant dem Hund die Kommandos geben kann. Wobei meine Überzeugung ist, dass wenn der Hund und der Mensch ein Team sind und die Kommandos auch natürlich beide schon ausprobiert haben, dass dann der Hund imstande ist, es zu unterscheiden. Das heißt, selbst wenn der Passant das richtige Hörzeichen in der passenden Situation geben würde, würde der Hund meines Erachtens nicht darauf hören, sondern nur auf sein Herrchen oder Frauchen.
Weil das auch Ausbildungsinhalt ist.
Na, weil er einfach der Chef ist. Der Chef bestimmt. Und wenn der Chef sagt, wir gehen nach rechts und irgendeiner hinten dran sagt, wir gehen nach links, dann sagt der Hund, du hast mir gar nichts zu sagen, mein Chef hat zu sagen, wo es lang geht.
Perfekt. Gut. Das mit dem Chef hatten wir ja schon gehabt in 2 Sendungen. Das ist so ein ganz wichtiges Merkmal, ne? Also Chef sein und knallhart das durchzusetzen. Oder wie ist das mit dem knallhart? Gibt ihr in der, ich sag mal, es muss ja irgendwann nochmal zur Übergabe gehen, da können wir vielleicht in der nächsten Sendung drüber reden. Aber wie lernen die Hunde das knallharte Kommandos mit Lautstärke? Oder sind das eher so bedächtige, leise Kommandos, dass der Hund also ganz wenig Stimme nur bekommt und dann schon das macht, was er machen soll?
Also im Prinzip kommt es nicht auf die Lautstärke an, sondern auf die Art, wie ich das Kommando ausspreche. Das heißt, hört der Hund an der Tonlage, dass ich das wirklich möchte jetzt? Oder hört er so ein, ja, du kannst es jetzt machen, wenn du willst und wenn nicht, ist auch nicht so schlimm? Ne? Es gibt also Leute, die ihren Hund heranrufen, die rufen dann so, Fifi, hier. Ne? Dann hört man schon an der Tonlage, also ich will nicht wirklich, dass der Hund kommt. Wenn er nicht kommt, ist auch nicht so schlimm. Und das darf man halt lernen, dass man seinen Hund so ruft, dass er merkt, dass es ernst gemeint ist. Das heißt, wenn ich dann rufe, Fifi, hier. An der Tonlage hört er, okay, die will jetzt wirklich, dass ich zurückkomme. Und das darf man lernen in dem Einarbeitungslehrgang, wie man den Hund richtig zurückruft, dass er das wirklich ernst nimmt. Und ich denke, das Wichtigste an der Chefrolle, die einzunehmen, und ich glaube, das ist auch bei menschlichen Chefs genauso wie bei hundischen Chefs, dass man im Prinzip mit Konsequenz und Klarheit und Ehrlichkeit und Authentizität überzeugt.
Also insofern die Erklärung dafür, dass Italienisch gar nicht notwendig ist.
Genau.
Weil wenn der stimmig ist, dann weiß der Hund, okay, da geht das lang.
Genau so ist es.
Jetzt hast du schon von Einarbeitung und Übergabe gesprochen. Das wäre jetzt ein bisschen viel, glaube ich. Bis zur nächsten Sendung. Tschüss.
Tschüss.
Das war eine Folge von Blindes Vertrauen, der Blindenführhund-Podcast. Eine Produktion der Hessischen Blindenführhundschule Blickpunkt. Weitere Informationen über uns finden Sie unter www.meinblindenfürhund.de.